Welche Restaurants werden in Zukunft erfolgreich sein und welche nicht?
Ist der Guide Michelin wirklich noch ein Erfolgsgarant oder ist er eher ein verstaubtes Auslaufmodell?
Und kann man mit Gastronomie überhaupt noch Geld verdienen? Liebe Freunde, mir gegenüber sitzt unser Chefredakteur Johannes Stühlinger, extra aus dem fernen Wien angereist, in unser Headquarter nach Graz. Ich habe es letzte Mal vergessen auch zu erwähnen, dass Johannes aktueller Staatsmeister im Schnelllesen und Versteckenspielen ist. Und das gratuliere dir von dem ganzen Team von ganzem Herzen noch einmal dazu.
Sehr schön, lieber Jürgen, mir gegenüber sitzt nämlich Jürgen Pichler und wer seinen Humor nicht kennt, kennt ihn jetzt. Trotzdem ist es ihm gelungen, den Rolling Pin zu gründen und als Herausgeber zu betreiben. Die Kombination ist überraschend zugegeben. Aber
ich glaube, vielleicht kommt deswegen heute. Das ist Wahnsinn.
Umso schöner, dass wir uns nicht nur über lustige Themen, sondern heute und in unserem Podcast Rolling Pin Unplugged über auch durchaus ernste unterhalten. Und in dem Fall konkret über den Guide Michelin.
Es ist die zweite Folge, wir sind unglaublich erfolgreich. Vielen Dank an die vielen, vielen Zuschriften und auch vielen, vielen Ideen. Und ein großer Punkt war Guide Michelin. Wie sehen wir das Ganze und das greifen wir jetzt auf? Und was tun wir in 20 Minuten? Der Wecker geht dann wieder ab, weil sonst dann...
Und dazu muss ich ihn stellen.
Los geht's. 4 Stunden. Ich hatte mal mit Melzer, Tim, gab es noch Gastrophyte. Den Podcast 4 Stunden und den längsten Podcast aller Zeiten. Das werden wir nicht schaffen, Gott sei Dank.
Beruhigend.
Wir sprechen eigentlich nur über Themen, die uns interessieren, wo wir glauben, das sollte die Gastronomie interessieren. Aufgrund eurer vielen Nachrichten scheinbar tut das so. Ich werfe jetzt einmal gleich zu Beginn einmal ganz eine provokante Aussage hier rein, lieber Johannes. Ist der Guide Michelin ein verstaubtes Ding, ja, oder hat es eine Daseinsberechtigung? Und wenn ja, für wem und warum?
Ich höre zwischen den Zeilen, du glaubst, der Guide Michelin ist ein verstaubtes Ding. Wie lange liegt er schon bei dir im Regal? Nein, natürlich ist der Guide Michelin, den gibt es halt schon sehr lang und ist ein ich sage immer, ist der erste Content-Kommunikationsprodukt der Welt gewesen, weil er tatsächlich Geschichten erzählt hat und damit etwas in Gang gesetzt hat, das wir heute als rote Bibel kennen. Ne? Verstaubt mag er sein, was er auf jeden Fall nach wie vor ist. Ich habe mir die Zahlen rausgeholt. Er ist ein echter Umsatzbringer. Ja? Also tatsächlich gibt es, kann natürlich sein, dass der Guide Michelin diese Statistik selber bezahlt hat, aber sie ist zumindest öffentlich. Ein Michelin-Stern heißt 20% Umsatz plus. Okay. 2 Michelin-Sterne 40% Umsatz plus. Und 3 Michelin-Sterne 100% Umsatz plus. Allerdings, und das ist das besonders Spannende, sind auch die Preissteigerungen so. Also 14,8% Preissteigerung bei einem Stern, 55,1% bei 2 Sternen und 80,2% im Schnitt bei dem sprungenden 3. Stern.
Preissteigerung heißt das gesamte Food Cost,
genau.
Bei der Gieße gleich?
Nein, fein, ja genau. Also was das Menü kostet, wenn du als Gast hingehst.
Okay, alles klar.
Ist es teuer. Das ist natürlich die andere Ecke für den Gastronomen. Und die Gastronomin wird es natürlich exorbitant teuer, das Level kochen zu können. Und daraus resultierte wiederum, dass die Profitabilität wiederum der Restaurants zurückgeht, je mehr Sterne sie haben. Wir haben 50% der 3 Sterne sind nicht profitabel.
50%.
Das ist schon heftig. Ja? Also so gesehen lebt der Guide Michelin offenbar zumindest in einem heftigen Spannungsfeld, würde ich sagen, oder?
Du, also A, ich muss mich auch revidieren, also ich glaube, er ist verstaubt. Ich finde, A, er ist eine Konstante und für mich die einzige, also es gibt die World's 50 Best Restaurants, das ist eine eigene Liga für sich. Ja? Dann ist er mal, ich glaube, plus 300% Auslastung, sind wir 50 auf der Welt und ich glaube auch nur, dass die Top 10 einmal richtig was spüren. Ja? Also ich möchte auch keine mehr die Nummer 1 werden. Ja? Also gibt es ein paar Anwärter, wo du sagst, ja, du bist bei der Nummer 1. Warum? Du bist ein Jahr die Nummer 1.
Dann
ja,
ist die du bist jetzt bei den 50 Best. Ne?
Ja. Dann bist du dabei und dann bist du weg, dann bist du eine Legende, ja? Und dann fällst du runter. Keiner möchte, unter den Top 10 sind alle happy. Ja? Also wirklich happy. Ich finde, der Michelin hat auch an an Wahrnehmung gewonnen. Sie machen das sehr gut. Sie haben auch diesen Switch in Richtung Online sehr gut gemacht. Und sie sind für mich ja die einzigen wirklich, wo ich sage, das hat Hand und Fuß. Ich finde, es wird halt ein bisschen unterschiedlich bewertet, wenn du in Asien 3 Sterne essen gehst. Und in China ist es halt nicht so wie im europäischen Raum. Du merkst einen Unterschied, ja. Aber es ist eine sichere Bank, egal wo man irgendwo hinfährt. Man schaut natürlich, wer haut jetzt 3 Sterne. Und passt es auch. Ich werde jetzt nicht in Peking oder in Bangkok 2 Sterne essen gehen, wenn du ein französisches Restaurant, ja. Da suchst du was anderes. Aber es ist eine Sicherheitsgarantie. Das haben sie wirklich gemacht. Für mich sind sie ein Felsen der Brandung und auch wirklich untouchable. Da hast du keine Information, du weißt nicht, wie es funktioniert. Die sind wirklich gut, das muss man vorwegschicken.
Wobei genau das ja gerade im asiatischen Raum extrem kritisiert wird am Guide Michelin, was du gerade sagst. Weil zum Beispiel Thailand hat 4 Millionen Euro in die Hand genommen, um den Guide Michelin nach Thailand zu kriegen und sich selber weg vom Backpacking-Land hin zu einer Kulinarik-Destination zu entwickeln. Gleichzeitig hat zum Beispiel auch der malaysische Guide Michelin jetzt in der Luft zerrissen, weil die Leute, Einheimischen, sagen, das sind lauter Westler-Testen kommen, die verstehen unsere Küche gar nicht. Und daher, long story short, wird kritisiert, in Frankreich hast du 90% der Guide Michelin dekorierten Lokale machen französische Küche. Und warum hast du dann in Thailand und Malaysia nicht auch 90% der Küchen, die dort einheimische Küche machen, sondern auch dort wird dann der quasi französische Kochansatz bewertet. Das verzerrt einerseits, andererseits führt es auch dazu, ich hab schon von Geld gesprochen, oder auch Österreich hat Geld gebraucht, dass der Guide Michelin zurückkommt
also nach Österreich. Also zwischen 800.000 und Millionen haben im Endeffekt die Österreich-Werbung bezahlt, weil es dürfte kein Gönner sein, es sollte von der öffentlichen Hand kommen. Und da ist es nicht so einfach gewesen, dass Österreich manchmal eine Bananenrepublik, ja, dass man sich irgendwann einmal darauf geeinigt hat, weil 800.000, also da geben wir 100-mal mehr Geld für Blödsinnigkeiten aus. Ja. Das war gut investiertes Geld. Ja. Das hat uns wirklich noch vorgebracht in der Landkarte, das muss man wirklich sagen. Ja. Und
da habe ich nämlich auch irgendwo Zahlen. Tatsächlich ist es so, dass der Tourismus-Effekt wirklich, wirklich sehr hoch ist. Die Wertschöpfung in Österreich wird, glaube ich, auf ein paar hundert Millionen Euro geschätzt. Ich muss mir das kurz nachschauen.
Ich weiß es nicht, ich habe nichts gefunden, ob die Deutschen was zahlen, ich kann es mir nicht vorstellen, ob die Franzosen was zahlen, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, wenn ein Land einmal, du musst einmal hochfahren, soweit ich gehört habe, waren die Tester für Österreich vom letzten Jahr, das waren noch Italiener, das waren ausländische Tester, wenn man so will, weil man in Österreich noch keine Tester gehabt hat. Ob stimmt oder nicht, weiß man nicht. Aber es hat auf jeden Fall, finde ich, die Landkarte in Österreich zu 80% gut abgedeckt. Ja. So, aber die Frage ist das noch relevant, wenn du vor 20, jetzt mache ich den Job 23 Jahre, wenn du vor 20 Jahren jemanden gefragt hast, einen jungen Koch, der möchte einen Stern haben, Das war das Allheiligtum. Ja. Dann irgendwann nochmal vor 10 Jahren haben sie sich alle irgendwie in der Früh, wir gehen in den Wald und sammeln noch Schwammerln und Kräuter, ja, dort gesehen. Ja. Es ist nach wie der höchste Stellenwert. Das macht auch Michelin. Wenn du anschaust, gibt es wunderbare TV-Formate, auch im englischsprachigen Bereich, wo man diese Marke hochhält. Ja? Producer, Michelin dahinter, über jemanden dritten. Dass man sagt, wow, das ist was Hochwertiges. Ist ein Indikator, dass du gut aufgehoben bist. Ja? Aber ob das jetzt ein Geschäft ist, weil du sagst, das steigt ja alles, ja? Der Druck steigt und alles drum und dran. Ich glaube nicht, dass es jetzt mehr das größte Ziel der Welt ist, wenn du sagst, auf 50% der 3 Sterne sind defizitär, dass ich jetzt einen 3 Sterne haben will. Das mache ich nur für mich, ja. Aber ich muss ja ein bisschen leben, ich muss auch Geld verdienen, dann kann ich wieder investieren. Ist das mein Lebensinhalt, ja? Ob stimmt, weiß ich nicht. Christian Jürgens soll im Endeffekt sich es so richten haben lassen, dass er mit 3 Sterne, wenn er seinen Reisepass oder irgendwo unterschrieben hat, wurde, dass er seine Unterschrift anerkannt. Wenn das alles ist in deinem Leben, und das stimmt, ich hoffe nicht, dann stimmt ja was mit deinem Leben nicht. Ja? Also, was ist, wenn er dann wegnimmt, dann bist du nichts mehr gültig oder wie auch immer. Also das, ich hoffe, stimmt nicht, dass das nur eine Geschichte ist. Ja? Aber das kann es ja nicht sein. Es ist schön, es ist ein Marketing-Tool, Sakra-Hitten. Ja? Mehr ist das nicht. Ja?
Ja, aber genau, der Punkt ist der, ich würde ja als Gastronom das eben nicht machen, weil ich der Menschheit besonderes gut tun will, sondern würde selber Geld verdienen und vielleicht auch noch Ruhm und Ehre einheimsen als zweite Währung. Aber wenn ich dann hernehme und sage, wir wissen aus Statistiken, dass 70% der Menschen, der Gäste in der Gastronomie, sich von der Bildsprache auf Instagram leiten lassen, kann ich mit dem Geldeinsatz, mit dem ich mir den zweiten, dritten Stern erkochen will, doch einfach einen super Fotografen und anstellen unter Content Manager und kriege damit die Gäste, die mir bei mir Geld lassen und ich bin vielleicht sogar profitabler. Also da, dann ist die Frage schon, was hat der Gitmisch Schleuer für eine Rolle
noch? Es ist, glaube ich, wirklich eine Eiersache. Ich habe einen Stern, ich habe zwei Sterne, ich habe drei Sterne. Ja, ich glaube auch mit, man freut sich, wenn man dabei ist bei der Bande, ja. Man hat Angst, man wird rückgestuft. Ja? Davon lebt das Ganze. Ja? Aber es ist ein Marketing-Tool wie nichts anderes. Ja? Und für mich ja zum Beispiel, bin ein großer Fan von Andreas Caminada, der mit dem Schaustein seine drei Sterne kocht, aber was der nebenbei aufgebaut hat, der Andreas, ja? Ist fantastisch. Er nimmt das als Flagship. Ja? Und von mir soll das defizitär sein, aber die Kohle verdient er woanders. Ja? Und so, wenn man es intelligent macht, und der Andreas ist viel mehr als ein Koch, ja? Oder ein normaler Gastronom, das ist Unternehmer, dann hat er es richtig gemacht. Ja? Und dort müssen wir hin. Also mein Appell an jeden Jungen oder an jeden, bitte nicht hinterherrennen hinter der Sternegeschichte. Das ist ein Umsatzbringer, aber auch im Endeffekt ein Kostentreiber zum Quadrat. Und dein Leben wird nicht damit einfacher. Ja? Da ist es mir 100 Mal leer, weil ich habe jetzt übertrieben gesagt, einen Casual-Laden, der dreimal am Tag besetzt ist und ich habe 200 Gäste. Da verdiene ich, vor Jahren war ich in Portugal mit Hans Neuner, mit dem Cuscina waren wir essen und dann sind wir in ein Restaurant gegangen von außen, und da gehst du nicht rein. Also wirklich so riesige Halle. Ja? Die machen nichts anderes wie Chicken-Biere. Also Händel, ne? Und das kannst du haben mit Pommes und ohne Pommes. Das war es aber. Ja? Die Hütte hat 2000 Gäste am Tag und sagt, er kann, dieser Eigentümer, er riecht noch Händel, er kann es nicht wirklich sehen, aber er hat sein Formel-3-Ticket sozusagen besorgt, er darf bezahlt, also du kannst dich einkaufen in dieses Team und das verdient alles. Ja? Und wenn er lustig ist, dann macht er halt vielleicht irgendwann nochmal ein 3-Sterne-Restaurant auf, weil er weiß, in 3 und 5 Jahren hätte das. Aber warum soll er das tun? Also das ist auch der Ansatz, Geld zu verdienen, ein tolles Leben zu haben, ja? Vielleicht noch Chicken-Biere zu riechen. Ja? Oder sagst, ich bin ein 3-Sterne und du weißt aber nicht, wie du der Rechnung zahlst. Ja? Ich kann dir viele Sterne Köche sagen, die kriegen im Endeffekt wirklich nur Ware gegen Cash geliefert. Ja? Ist es das? Muss man nicht sagen, na, dann lasse ich das Ganze und dann mache ich einen richtig casual guten Laden?
Also aus der Lebensqualität heraus muss man es wahrscheinlich wirklich so sehen. Mein anderer Fakt, im Schnitt ist der Verlust eines Sterns nämlich, ja, bedeutet 70% Umsatzeinbruch im ersten. Ist eine Durchschnittsrechnung, aber eine echte Zahl. Und das daraus resultiert natürlich der Druck, den du empfindest. Jetzt hast du den dritten Stern gekriegt und dann musst du Angst haben, dass du den verlierst, weil dann ist die Situation noch schlimmer, als sie eh schon angespannt ist. Und der Dreisterner, der steinreich ist, ist, glaube ich, selten zu finden. Also diese Drucksituation, die ja auch in diversen Netflix-Filmen oder Serien dokumentiert wird, sicher überzogen, aber am Ende des Tages verstehe ich schon, dass da auch viel passiert, was nicht passieren sollte, wenn man so unter Druck ist. Ja. Ja? Und ob nicht da Gitmisch Schleuer schon noch eine Mitverantwortung hat, den Druck, den er da aufbaut und was das mit jungen Köchinnen, Köchen heißt, mit jungen Menschen, die in diese Branche reinkommen. Also da gibt es schon eine Kette, die vielleicht nicht unbedingt nur zum Guten gereicht wird.
Ja? Du, aber es ist ein Tool, du nützt es oder nützt das nicht. Ja? Und die sind profitabel, die machen gutes Geschäft, das soll ihnen vergönnt sein. Ich finde, die haben auch unglaublich viel für die Qualität getan. Du brauchst so jemanden, der Qualität treibt, sonst wären wir ja nicht so bei Weitem. Und ich habe das letzte Mal auch gesagt, wir haben in Deutschland 341 Betriebe, die mindestens einen Stern haben. Ja?
Das ist die gleiche Serviette
wie vom letzten Mal? Möchte, falls das jemand sieht, ich arbeite die gleiche Serviette, ich mache mir Notizen auf Servietten, meistens beim Frühstück, das sind IKEA-Servetten, die sind sehr saugfähig, das ist keine Schleichwerbung, sondern das ist wirklich...
Das ist echte Werbung.
Es ist echte Werbung. meine Frau kauft den 1000er-Pack, glaube ich. Ja.
Entschuldigung, ich wollte schon unterbrechen.
341 Restaurants in ganz Deutschland mit einem Stern. Ja. Das ist nichts mehr Besonderes. Ja. Und wenn du jetzt in St. Gickritz am Botschen beim Skilift der Restaurant hast, mit dem einem Stern wirst du nicht voll sein. Ja. Also das muss man auch sagen. Ja. Und in Österreich, ich sage es nochmal, haben wir 82. Toll, ja. 82 Restaurants mit mindestens einem Stern und da tut sich was. Ja. Und das ist, aber bitte gier nicht danach, richte dein Leben dann noch aus. Ich gebe dir recht, heute kannst du über Social Media ganz andere Zielgruppe erreichen. Ja? Die sagen noch, die 20-Jährigen, wer ist Guy Michelin? Die schauen halt im Endeffekt auf auch ein Thema, wie kommt man in die Medien, wie funktioniert das überhaupt? Ja? Für am nächsten Podcast einmal. Ist auch ein Wunsch gewesen. da hast du Reichweite, da hast du eine Zielgruppe, da kannst du steuern.
Also, du bist selbst ein Medium, by the way, in dem Moment. Ne?
Absolut.
Also das ja. ist ja natürlich, bist nicht mehr abhängig davon.
Genau, früher warst du von dem, bist du im Gie drin, bist du nicht im Gie drin. Ja? Ich kenne Dramen, Gomio, die haben mich bewertet, die haben mich vergessen, das sind auch Menschen, ja? Die Gomio-Herausgeber. Ja? In Österreich machen das Martin und Kari Hohenlohe, finde ich sehr, sehr gut, die haben sehr, sehr viel weitergebracht. Das sind Menschen, und da vergisst man halt einmal im Jahr jemanden da leider hineinzutun. Das ist menschlich. Ja? Für den bricht der Welt zusammen. Sie richtet doch nicht dein Leben darauf aus. Mach dein eigenes Marketing. Ja? Also, aber die Frage war ja bei uns immer reingestartet, was kann der Michelin wirklich? Ja? Ein Marketing-Tool. Wenn ich im Ausland bin, ich nehme es mir her. Ich schaue auf die Seite, bin jetzt in London in 2 Wochen. Was sind die 3 Sterne, 2 Sterne, 1 Sterne? Und ich sagte, bei den 3 Sterne wäre ich in der Regel nicht fündig, weil es mir auch zu perfekt ist. Ich habe gerne Ecken und Kanten. Mit einem 3 Sterne kannst du schwer Ausreißer leisten, ja, nach oben oder nach unten, ja, wo du sagst, es kann ja mehr Gang zu extrem sein, ja. Ich finde dann 2 Sterne immer viel mutiger oder ein 1 Stern als wie ein 3 Sterne. Ich hasse diese Perfektion, auch beim Service. Service sollte man mal einen Podcast machen.
Wo du ja Kölner.
So ist das, ja. Altes Schankmoppet, ja. Also drum, du brauchst es, aber ich schaue genauso, jetzt ernsthaft, was sind gescheite Influencer? Da gibt es wirklich sehr gute, die sich auskennen. Ja. Was empfehlen die? Ich rede mit Köchen, wo gehst du hin? Und da kommst du auf ganz andere Restaurants und das ist halt nicht perfekt, hat vielleicht gar keinen Stern, aber die Hütte ist immer, immer, immer voll. Ja? Also drum nicht drauf verlassen, bitte.
Ja, gleichzeitig, also ich finde zum Beispiel spannend, was die Maria Groß ja auch immer wieder, dann, nachdem sie sich aus dem Michelin-Ding zurückgezogen hat, erzählt und berichtet hat. Und diese, das dürfte sie ja wirklich eine schwere, schwere Kost gewesen sein, diese Zeit. Und dass du aktiv sagst, ich gehe da raus, ich will Freude am Kochen haben. Ich will, dass die Menschen die Freude auch spüren. Da glaube ich schon, dass diese, dass der Guide Michelin das ein bisschen die Leute an der den Atem abschnürt an Fröhlichkeit, an Leidenschaft.
Ja, ne? Mut.
Und Mut. Und das ist, ja, er ist ein Marketing-Tool, das ist unbestritten. Er ist auch ein Orientierungsinstrument für mich als Gast. Und bin genauso der, wenn ich in eine neue Stadt komme, einmal sagt, was gibt's da? Ich schau gern mir die 1 Sterne an, muss ich gestehen, weil das ist etwas, wo ich easygoing wahrscheinlich noch spontaner am Platz kriege vielleicht und ich dann oft noch diese eine Freude auch erlebe. Mhm. Bin auch nicht der 3-Sterne-Geher, habe aber auch schon ganz großartiges 3-Sterne-Erlebnis gehabt. Also es ist, gibt wahrscheinlich kann man es nicht schwarz-weiß sagen, ne, sondern es gibt das eine und das andere und am Ende liegt es wahrscheinlich an mir als Köchin oder Koch selber, was ich mir erhalten kann an Leidenschaft und an Freude. Und wenn ich meinen Look im Ras anschaue, da habe ich schon das Gefühl, dass da extrem viel Leidenschaft und Freude da ist und der ist auf 2 Sterne, glaube ich.
Genau, oder? Und da scheißt sich nichts und das ist das, und habt Mut, das ist ein Tool, wo Leute auf mich aufmerksam werden, dann du gleich sind, du schaust online rein und dann schaust du die Food-Fotos an, die kann dir genau sagen, wo mich Langeweile erwartet, ja, und ich kann sagen, ah, der ist spannend, die Leute suchen spannend. Für mich ist Michelin, hey, das sind gute Restaurants, ja, und dann muss ich die Entscheidung treffen, ja, und darum ist auch wichtig, dass der Teller eine Sprache hat, das letzte Mal hast du gesagt, der Teller muss eine Sprache haben, es schaut alles gleich aus, bitte nicht, ich bin ja kein großer Fan von Kaviar, da hauen sie immer die Nocken drauf, also das ist ja nicht mehr Kochen, ja, Sebastian Frank haben wir, glaube ich, letzte Geschichte gekommen mit Fuck Kaviar, es sagen auch viele, Kaviar ist nicht Kochen, ja, das ist ja, für vielen Köpfen noch drin, das ist exklusiv, spätestens dann, wenn ich so Food-Foto gehe, nicht hin. Ja? Das ist dann für mich so von vorgestern. Ich möchte einen Spaß dabei haben. Und es können auch Produkte sein, die nicht viel kosten, aber cool inszeniert und verarbeitet worden sind. Das sucht, glaube ich, auch der neue Gast. Ja?
Das heißt, der Kaviar ist der neue konfierte Saibling jetzt sozusagen.
Ja, für mich schon, ja. Also, das ist so ein schönes Produkt, aber es muss nicht sein, ja. Ich mag es auch gern zu Hause, ehrlich, in einer Eierspeise, in einer Soße drin. Aber wenn ich sage, jetzt, das kann ich daheim auch machen, wenn wir Nockerl drauf tun, ja.
Aber du, bevor wir die Zeit übersehen, weil die Zeit läuft, ja. Eine Sache schon noch. Was machen wir jetzt mit dem grünen Stern? Was hat der grüne Stern für eine Wirkung? Also ich habe das letztens gelesen, ich habe vergessen, wer das war, ein deutscher Koch, der gesagt hat, eigentlich ist die größte Auszeichnung als nachhaltiges Restaurant, so sinngemäßes Zitat, wenn du den grünen Stern verlierst, weil dann machst du das nicht für einen Guide, sondern machst das für dich selber. Das hat jetzt nicht so für mich gelungen, als wäre der grüne Stern so in der so 100% akzeptiert. Ist
das für dich ein Kriterium? Mir ist das ja vollkommen egal. Ich setze gewisse Sachen ja voraus, dass das gescheit gemacht ist. Ja? Also das braucht man nicht sagen, das sind die super Braven. Ja? Und es kann man über CO2 diskutieren, wenn es vom Nachbarn hohe 40 Kilometer entfernt, gibt es ja viele Statistiken. Ja? Wenn du es eigentlich dort kaufst, beim Händler ist es weniger CO2, weil der fährt ja nicht mit einem Wagen, der fährt ja mit einem LKW voll. Ja? Also für mich ist das kein Kriterium, essen zu gehen. Persönlich, so jeder für sich entscheiden. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, jetzt gehe ich hinter der grünen Stern. Ich weiß nicht, wie du siehst. Das ist ein persönliches Empfinden, möchte niemand so nahe treten.
Ich nehme es ähnlich wahr. Ich bin der Meinung, eigentlich müsste jedes Restaurant, das im Guide Michelin gelistet ist, eigentlich eh einen grünen Stern brauchen, also von der Botschaft her. Aber gleichzeitig versuchen sie natürlich einzuzahlen auf den Zeitgeist und das rauszuflaggen. Aber es wird ja auch kritisiert, dass die Kriterienliste des Guide Michelin, was den grünen Stern betrifft, nicht transparent ist. Also man hat ehrlich offenbar nicht so richtig viel Ahnung, wie man den grünen Stern jetzt kriegt und warum man vielleicht nicht kriegt. Was das denn, das ist ja nicht aufwertet dadurch.
Also, das juckt keinen, finde ich. Also du bist genau auf dieser Suche. Aber dann schaut er die Karten an und sagt, ey, ich mache Regionalität nur 40 Kilometer. Das ist dein USP. Finde ich toll. Zieht eine gewisse Gästeschicht an. Aber als Gast möchte ich einfach ein schönes Erlebnis haben. Ja? Und ob die Karotte jetzt nur von der Oma kommt, ja, oder ob die geilere Karotte jetzt dann von einem Händler kommt, der eh das groß herbringt, möchte ich geile Karotte haben. Da bin ich jetzt vielleicht, man möge mich jetzt nicht treten, weil auch hier CO2 kann man alles noch argumentieren, dass es manchmal besser ist, dass du es im großen Stil irgendwo einkaufst. Ja.
Noch eine Frage als dich als Veranstalter auf der Rolling Pin Convention. Ist der Stern oder die Sterne, sind die für dich ein Kriterium, wenn du Speaker, Speakerinnen suchst und scoutest? Ist da das schon ein Kriterium auch für Conventions, für die Fusion Madrid etc.? Die nehme ich mir, die will ich haben.
Du ehrlich, also es geht ja auch, wie vermarktest du jemanden? Ja? Wir versuchen so ein Line-Up, also apropos Convention in Österreich, 8. und 9. Juni in Graz, 28. und 29. September in Düsseldorf. Unbedingt jetzt Tickets sichern, rollingpinconvention.at oder .de. Das war keine Schleichwerbung, das war ganz eine klare Empfehlung. Also mehr findet man nicht an tollen Menschen als wir dort. Und jetzt die Frage zu beantworten, ist eine gute Frage.
Unser Wecker, Leute, sprich, ja. Du hast das letzte Wort sozusagen.
Ja, Johannes ist wirklich ein Decker, weil sonst verquatschen wir uns die ganze Zeit. Wir schauen, dass wir, ich denke wirklich ehrlich nach, ja. Du schaust, für mich, ich schaue A auf die 50 Best-Liste.
Ja. Über die könnten wir im nächsten Podcast reden.
Sehr gut, ja. Weil dort Leute drauf sind, die vielleicht keine 3 Sterne haben, vielleicht nicht mehr 2 Sterne haben, Sterne in der Regel, ja, die ein USP haben, ein wirkliches USP. Und darum ist es schon für mich die Quelle dessen, das machen denen nicht schlecht, perfekt macht es keiner. Deine eigene Liste wäre für dich perfekt und für den anderen wieder nicht perfekt. Aber das bildet für mich schon ein bisschen die Möglichkeiten ab. Ja. Ein Grillrestaurant, glaube ich, ist die Nummer 4. Ja. Die machen das fantastisch, käme nie in die Michelin, ganz vorne dabei mit 3 Sternen. Also das so suchen wir aus. Wir suchen Leute aus, die eine echte Geschichte zum Erzählen haben, die sind nicht viel scheißen, die eine eigene Idee haben, eine Philosophie haben und die das gut rüberbringen, damit auch neue Inspiration kommt. Ich glaube, wir brauchen schlicht und ergreifend Mut. Mut in der heutigen Zeit, Mut am Teller, den Gast für mehr Mut zuzumuten. Ja? Das ist das, was fehlt. Ich habe das letzte Mal gesagt, wir sind zu feig. Also wir, die deutschsprachige Gastronomie, warum schauen wir alle in den Norden, schauen wir nach Spanien, schauen wir nach Südamerika, schauen wir nach Asien, die haben einfach viel mehr Mut am Teller und ich schwör's dir, wenn du jetzt in diese Länder hernimmst, Teller zeigst, vergleich das mit deutschsprachigen Tellern, du siehst sofort, wo Mutlosigkeit ist und wo echter Mut ist, ja. Und das sind auch nicht immer, weil du anfangs gesagt hast, braucht man einen Sponsor, einen Mäzen? Nein, die stehen in der Regel wirklich ohne Mäzen dann da. Und die können es sich erlauben. Und das ist das Mut. Und ich glaube, dass Michelin mehr Mut auch braucht.
Also mehr Elchpenisse etc., weil das war, glaube ich, René Rezepi sein erstes
Großartig. Und ich habe ihn gegessen, den Elchpenis. Ja, und ich kann mich noch daran erinnern und ich habe die Ameisen gehabt und alles. Und das sind Geschichten, die du mitnimmst. Ja? Und darum geht es, so kannst du Geschichten transportieren. Es geht, finde ich, satt werden, handwerklich perfekt. Ja? Und jetzt geht es um Geschichten. Das ist das Wichtigste. Ja? Was nimmst du mit? Was erzähle ich weiter? Weil de facto ist es wie ein kurzer Urlaub. Welche Momente nehme ich mit? Ja? Und nicht den perfekt konfierten Saibling.
Das gehen wir auch kurz in den Urlaub. Wunderbar.
Johannes, danke. Bitte schickt uns Ideen, Wünsche, die ihr habt. Wir hören uns hoffentlich in 14 Tagen wieder.
Bis dann.
Alles Liebe.